Wir haben einige Fernsehschauer unter uns und einige erinnern sich bestimmt an folgende Werbung. Schlankes Mannequin vor großem Schaufenster, das in die Luft springt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und die Antwort, du darfst. Bei diesem Mannequin, und wenn wir sie reduzieren, allein auf Körper und Aussehen, mag das vielleicht zutreffen. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Raupe kriecht an der Schaufensterscheibe vorbei und singt, ich will so bleiben, wie ich bin. Was würden Sie antworten? Du darfst? Würden Sie nicht eher sagen, du bist blöd? Schau mal, Raupe, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Was er mit dir noch vorhat. Welche Schönheit du noch entfalten sollst. Da wärst du doch blöd. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, schön blöd. Ich will so bleiben, wie ich bin, ein geflügeltes Wort, das immer mehr so vor sich hin trällern in ihrem Leben. Ich bin halt so, nimmst mich, wie ich bin oder lässt es bleiben. Veränderung, ein Thema der anderen. Aber für mich, wie sieht's bei Ihnen aus? Wie weit sagen Sie? Ja, natürlich, ich möchte an mir arbeiten. Ich mache Fortschritte. Wir wissen aus der Hirnforschung, ein Gehirn lernt lebenslänglich. Immer. Wie sieht's mit uns aus? Sind wir bereit zur Veränderung? Sind wir bereit, uns von Gott umgestalten zu lassen? Sind wir bereit, im Glauben Fortschritte zu machen, mit Gott zu wachsen? Ich selber liebe Paulus. Und im Hauskreis haben wir momentan einen Brief, den wir durchackern, Kapitel für Kapitel. Und es ist fantastisch, wenn wir an Paulus denken, dann haben wir oft den großen Gemeindegründer und Missionar vor Augen. Was wir dabei vernachlässigen, ist, dass dieser Paulus wohl mit der bekannteste Gemeindeberater war, den es gab und gibt. Paulus ist groß in der Gemeindeberatung. Wenn man seine Briefe anschaut, dann lobt er viele Gemeinden. Nicht alle, aber viele. Er dankt für das, was sie getan haben. Und dann kommt eine maßgebliche Sache. Er ermutigt und er ermahnt. Er ermahnt. Jetzt kennen gerade die Jüngeren das aus der Schule und sagen, oh, ermahnen, sitz still, sitz gerade, sei endlich mal ruhig, spring nicht so viel rum, mach das, was ich dir sage. Das meint Paulus hier nicht, sondern er versucht wachzurütteln und hinzuweisen auf das, was es heißt, als Christ im Alltag zu bestehen, seinen Glauben im Alltag zu leben. Da will er wachrütteln und da will er auch in unserem Predigttext heute wachrütteln. Ich lese gleich einige Verse aus dem Epheserbrief. Der Epheserbrief, ein Schreiben, das nicht nur an die Gemeinde in Ephesus gegangen ist, sondern an die Gemeinden in ganz Kleinasien. Das war ein Brief, der von bestimmten Personen von Gemeinde zu Gemeinde gebracht wurde und vorgelesen wurde. In seinen ersten 3 Kapiteln ist er ein bisschen theoretisch. Ab Kapitel 4 wird's praktisch. Paulus hat die Gemeinde vor Augen. Die Gemeinde als Leib Christi, als die Gemeinschaft, als die feste Gemeinschaft der Christen. Und ihm ist es ein Herzensanliegen, dass das sichtbar wird in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus in der ganzen Gegend. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 1 bis 6, predige dann allerdings nur über die Verse 1 und 2. Wer Lust hat zu Hause, kann auch noch weiterlesen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Der Berufung würdig leben. In der Schule, im Religionsunterricht, Klasse 9, ein Thema Liebe und Beziehung. Ich bearbeite es gerade mit meinen Schülern. Ein spannendes Thema, bei dem die Mädels oft mehr zu erzählen haben als die Jungs. Was man aber keinem sagen muss, der verliebt ist. Die 2 Grundregeln einer Beziehung, lass dich auf den anderen ein Nimm dir Zeit für den anderen. Das muss man keinem Verliebten sagen. Der nimmt sich automatisch ganz viel Zeit für den anderen und der lässt sich auf den anderen ein. Aber wer, wenn dann die Beziehungsalltag losgeht, wenn die Routinefalle erbarmungslos zuschlägt? Wie leicht passiert's, dass man den Wert der Beziehung nicht mehr so ganz erkennt, dass man die Beziehung nicht mehr so wertschätzt, den anderen Partner nicht mehr so wertschätzt? Wenn die Zeit und das Reden miteinander weniger werden, wenn die Themen belangloser werden, dann passiert es nur zu oft, dass sich Dinge einschleichen, die für die Beziehung nicht förderlich sind. Und was für die Beziehung zwischen Partnern gilt, das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Wie oft passiert es, dass die Routinefalle zuschlägt? Da wird das Abendgebet kein Gespräch mit Gott, sondern eine kleine Einschlafhilfe. Da wird das Bibellesen am Morgen oder sonst wann zu einem kurzen Überfliegen von ein paar Zeilen, bevor man sich dem Frühstücksfernsehen zuwendet oder der Tageszeitung. Paulus will wachrütteln. Lebt der Berufung würdig. Macht euch bewusst, welche Bedeutung Gott für euer Leben hat. Und Paulus weiß, wovon er hier spricht. Paulus ist begeistert, fasziniert und er bringt es an vielen Stellen in der Bibel zum Ausdruck, was es für ihn bedeutet, als Christ leben zu dürfen. Wenn wir uns Paulus mal anschauen, die Vorgeschichte. Paulus war der große und bekannte Christenverfolger. Wir wissen, dass er bereits als Jugendlicher bei der ersten Steinigung eines Christen dabei war. Wir wissen leider nicht, wie viele Christen er ins Gefängnis geworfen hat. Wir wissen nicht, wie viele Christen durch sein Engagement getötet worden sind und gesteinigt worden sind. Aber Paulus ist begeistert und sagt, ich war hier auf dem falschen Weg unterwegs und Gott hat mir eine Chance gegeben. Gott hat mich rausgeholt. Gott hat mich zu sich geholt, zu sich gerufen. Was bedeutet der Glaube an diesen einen Gott für Sie? Ist es diese Auszeichnung? Und wo wird die Auszeichnung in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag konkret? Wo hat es Auswirkungen auf Ihr praktisches Leben? Was bedeutet Gott für Sie? Vers 2, da kommen drei Tugenden, die aufgeführt werden, Demut, Sanftmut und Geduld. Und dann kommt für mich einer der Schlüsselbegriffe für Gemeinde überhaupt. Ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Eine brutale Herausforderung, schon für uns heute. Aber wenn wir uns die Gemeinden der damaligen Zeit anschauen, wer traf denn in der Gemeinde aufeinander? Wer kam denn da zusammen? Das war nicht nur alt und jung. Das war nicht nur ein Generationsproblem, sondern da trafen die ganz Reichen auf die ganz Armen. Da kam der, der über Ländereien verfügte, der über massig Sklaven verfügte, der saß im Gottesdienst, vielleicht sogar neben einem seiner Sklaven, die überhaupt keine eigenen Rechte hatten, die über Leben nicht selber verfügen und bestimmen konnten. Dann hatten wir die Hochgebildeten, und wir hatten die absolut Ungebildeten. Wir hatten Judenchristen, die auf Heidenchristen stießen. Das klingt für uns heute so romantisch. Ah, Judenchristen und Heidenchristen zusammen in einem Gottesdienst. Aber wenn wir bedenken, dass Juden oft in dem Denken erzogen worden sind, dass Heiden lediglich Brennmaterial für die Hölle sind. Was bedeutet es dann für einen Christen jüdischer Herkunft mit einem Christen heidnischer Herkunft gemeinsam Gemeinde und Gottesdienst zu feiern und zu leben. Gott erwartet eine Gemeinschaft von uns, die so intensiv ist, dass sie in der Bibel als Leib Christi bezeichnet wird. Nicht als Vereinigung verschiedener Grüppchen, sondern als der eine Leib Christi, verbunden durch Liebe. Wenn wir uns Johannes 13, Vers 34 und 35 anschauen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Wo findet man diese Liebe? Wenn wir uns gesamtgesellschaftlich umschauen, Arbeitsmarktsituation, wenn wir schauen, wer wird in den Firmen häufiger aussortiert, dann sind es oft die Älteren. Wenn wir uns die Fernsehlandschaft anschauen, ich habe es heute Morgen um kurz vor eins ausgedruckt, Bild am Sonntag von heute. Thomas Gottschalk regt sich auf. Seine letzte Sendung haben über 10 Millionen Zuschauer gesehen, allerdings nur 3,2 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die werberelevante Zielgruppe sind die 14- bis 49-Jährigen. Und eine Qualität einer Sendung wird danach beurteilt, ob es ihr gelungen ist, diese Menschengruppe anzusprechen. Thomas Gottschalk wird hier zitiert, das begreife ich nicht. Sind alle, die nicht zwischen 14 und 49 sind, Menschen zweiter Klasse? Das ist doch Idiotie. Wenn wir uns Rundfunksender anschauen, einem hessischen Privatsender ist es vor vielen, vielen Jahren passiert, dass viele eingeschaltet haben und zugehört haben, allerdings die Zuhörer waren für die Werbekunden zu jung. Der Musikstil musste geändert werden. Hin zu einem Zielpublikum, das den Werbekunden passt. Zielgruppenorientierung in unserer Gesellschaft gang und gäbe. Bei uns im Hauskreis schauen wir immer wieder, welche Strömungen in der Gesellschaft unterwegs sind und wie sie unser Denken und unser Handeln auch als Gemeinde, als Christen, als Gemeinde beeinflussen und mitprägen. Und wenn wir uns umschauen, wie sieht es denn aus mit Zielgruppenorientierung in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde? Wir waren vor einiger Zeit in Karlsruhe beim Willow Creek Kongress, der sich mit Gemeindewachstum beschäftigt. Dort wurde eine Gemeinde als sehr vorbildlich dargestellt. Innerhalb weniger Jahre von 7 Leuten angewachsen auf einen Gottesdienstbesuch von ungefähr 700 Leuten. Elke, meine Frau und ich, wir waren dort gewesen, schon vor dem Willow Creek Kongress, haben uns die Gemeinde mal angeschaut. Wen sieht man dort? Wen trifft man dort? Lauter junge Erwachsene, lauter junge Familien und annähernd keine Älteren. Ganz klare Zielgruppenorientierung in der Gemeinde. Wenn man dann ringsum in den Gemeinden schaut, dann entdeckt man, dass man dort viele Menschen trifft, aber kaum junge Erwachsene und junge Familien. Grund ist, die sind ins Auto gestiegen und sind weit gefahren, um in dieser einen Gemeinde gemeinsam ihr Ding zu leben, zu feiern. Wie sieht's aus mit Zielgruppenorientierung? Wie sieht's aus mit der Liebe untereinander? Ertragt einander in Liebe. Alt und jung, arm und reich, gebildet, ungebildet. Wo ist der Raum, in dem wir gemeinsam das feiern dürfen, in dem wir gemeinsam das auch als Gemeinde leben? Unter den Jüngern gab es mal eine große Diskussion, eine typisch männliche Diskussion, wenn wir sie uns anschauen. Es ging um die Frage, wer von uns 12 ist der Chef? Wer ist der große Chef unter uns? Wer ist der Bestimmer? Gerade wenn Jesus mal nicht da ist. Und Jesus antwortet was Interessantes. Man kann es in Matthäus 20 nachlesen. Jesus sagt dann, wer unter euch der Größte sein will, wer meint, er wäre der Chef, von dem erwarte ich eins. Sei der Diener aller. Sei der Diener aller. Brutale Herausforderung, wenn wir uns anschauen. Wir nennen uns Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind ganz groß in Sachen Dienstleistung, also wir sind groß in Sachen Leistung. Und wenn man in manche Geschäfte geht, entdeckt man, dass wir in Sachen Dienen noch relativ Nachholbedarf haben. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wie sieht's bei mir aus? Lassen wir uns leiten von dem Gedanken des Dienens, des sich Kümmerns um andere? Oder lassen wir uns leiten von dem Gedanken, wie kann ich mich am besten durchsetzen? Wie kann ich mich am besten verwirklichen? Wie sieht's aus mit meinem Engagement in der Gemeinde? Wie sieht's aus mit Ihrem Engagement in der Gemeinde? Was ist Triebfeder? Das Leisten oder das Dienen? Steht das, was Sie tun, im Dienst für andere? Paulus spricht hier die erste Tugend an, die Demut. Dieses Wort setzt sich zusammen aus Dio für Knecht, und murrt für Gesinnung. Übersetzt ins Deutsche, Gesinnung eines Dienenden oder diene Mut. Demut als Mut zum Dienen. Über den Begriff Demut gibt es viele Missverständnisse. Ganz wichtig ist, Demut meint keine passive Unterwürfigkeit, sondern Demut ist eine aktive und mutige Handlung. Ich entscheide mich, dem anderen zu dienen. Ich entscheide mich, die Bedürfnisse des anderen wichtiger zu nehmen als meine und mich um ihn zu kümmern und zu sorgen. Eine ganz wichtige Lebenshaltung und Grundlage, gerade wenn wir uns andere Bibelstellen anschauen, Philipper 2, Vers 3b und 4, dort werden wir aufgefordert, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wo lassen wir, wo lassen Sie, wo lasst ihr, wo lasse ich mich bestimmen von den Bedürfnissen des anderen? Wo ist mein Handeln davon geprägt und bestimmt? Und wo machen wir unsere eigenen Bedürfnisse und Belange zum Maßstab unseres Handelns? Der Mut einem anderen zu dienen. Wir kommen zum zweiten Begriff, der Sanftmut. Sanftmut, der griechische Begriff, wird auch verwendet in der Tiertresur. Man stelle sich das mal vor, ein Blindenhund, der unterwegs ist mit seinem Herrchen oder Frauchen. Auf der anderen Straßenseite kommen zwei super hübsche Hündinnen vorbei. Und er denkt sich, wow, die Handynummer besorge ich mir. Und er stürmt mit seinem Herrchen oder Frauchen über die Straße, um mit den zwei Hündinnen mal anzubändeln. Das wird kein Blindenhund machen. Sofort durchgefallen. Der Blindenhund hat es gelernt, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Sanftmut bedeutet auch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen kann. Dass es nicht meine Triebfeder ist. Es wäre interessant zu schauen, wo wir uns als Gemeinde leiten lassen von eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und verleiten lassen, damit gegen Gottes Grundsatz der Liebe zu verstoßen. Sanftmut heißt die Möglichkeit, eigene Begierden im Griff zu haben, mich nicht davon steuern zu lassen. Sanftmut meint auch noch was ganz anderes. In der Schule erlebe ich es Tag für Tag. Wenn ein Schüler meint, er wäre ungerecht behandelt worden, dann wird er sofort laut, ausfallend und manchmal auch sehr körperlich. Ich hatte in der 6. Klasse mit den Schülern über das Problem gesprochen, wie man sich im Streit verhalten könnte. Und ein Schüler meldete sich gleich und sagte, mein Vater hat mir gesagt, wenn dich jemand beleidigt, dann darfst du ihm eine reinschlagen. Und wenn er am Boden liegt, hau nochmal drauf. Ich habe mit dem Klassenlehrer gesprochen und er meinte, das ist dem Ernst. Typische Reaktion, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen? Wie sieht's aus? Ich erlebe es bei mir. Wenn ich den Eindruck habe, ich werde ungerecht behandelt, dann kann ich doch ziemlich ausdauernd und ziemlich energisch werden. Ich versuche dran zu arbeiten. Ich hoffe, ich habe schon ein paar Fortschritte gemacht. Perfekt bin ich, denke ich, noch lange nicht. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wie reagieren Sie in Situationen wie diesen, die ich beschrieben habe, dass Sie ungerecht behandelt fühlen? Werden Sie zornig? Gehen Sie aus sich raus? Ich wurde sehr nachdenklich, als ich vor 2 Wochen darüber nachgedacht habe, wie Jesus damit umgegangen ist. Wir haben hier vorne das Kreuz hängen. Was war das, was Jesus bewegt hat? Wie kam es, dass er sich hat verspotten lassen, anspucken lassen, ans Kreuz nageln lassen, weil die Leute nicht akzeptiert haben, dass er Gottes Sohn ist? Er war's. Welche Größe, welche Milde und Nachsicht hat Jesus hier selber praktiziert? Der letzte Punkt, Geduld. Wer diese Woche Heimatboten gelesen hat, auf ein Wort, weiß, dass ich letztes Wochenende Babysitter war. Katastrophe, kann ich nur sagen. So ein kleines 3 Monate altes Baby. Das sollte schlafen. Das sollte still sein und schlafen. Und was macht's? Das liegt in diesem Bettchen. Die Räder haben auch noch gequietscht. Ich hab's hin und her geschoben, damit sie's irgendwie beruhigt. Und es schrie. Es schrie. Und es riss mit seinen kleinen Fäustchen und Händchen an diesem Bett herum, dass ich dachte, wenn es ein bisschen morscher Stoff ist, dann habe ich gleich hier Fetzen vor mir. Das Kind wollte nicht das machen, was ich wollte. Vielleicht kennen Sie es, dass Sie in Situationen kommen, wo Sie ein Ziel haben, wo Sie denken, so wäre das richtig. Und der andere verhält sich nicht so. Der macht einen Fehler zum wiederholten Mal. Der schreit immer noch. Der benimmt sich immer noch so. Kennen Sie das, wenn dann dieses zarte Gefühl der hochgradigen Unzufriedenheit in Ihnen hochsteigt? Wo Sie merken, jetzt ist Schluss. Da fängt Geduld an, die Fähigkeit, Dinge zu ertragen. Gottes Geduld mit Ihnen, mit mir, mit uns, kennt keine Grenzen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie sieht es denn bei mir aus? Im Bereich Geduld. Welche Grenzen kennen wir da? Ich komme zum Abschluss, möchte das Gesagte nochmal schnell zusammenfassen. Epheser 4, 1 und 2. Es ging zuerst um die Frage der Berufung würdig wandeln. Was bedeutet es für Sie? Was bedeutet es für mich, dass wir gerettet sind von Jesus Christus? Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Wo ist die Handschrift Gottes in Ihrem Leben, in meinem Leben, bei uns als Gemeinde greifbar und erfahrbar? Dann hatte ich den Punkt, in Liebe ertragen, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, was Sie momentan denken und fühlen, wenn Sie die Begriffe sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich für mich muss sagen, da stoße ich an meine Grenzen. Wenn ich meiner eigenen Predigt jetzt zugehört habe, dann muss ich sagen, das ist mindestens hart an der Grenze der Überforderung für mich. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es geht darüber hinaus. Warum schreibt Paulus dann sowas? Will er uns fertig machen und zeigen, wie hinfällig und hilflos wir sind? Wenn wir uns Stellen anschauen, wie Galater 5, Vers 22, ganz berühmte Stelle, dann sehen wir, dass Gott bereit ist, an uns zu arbeiten und uns weiterzuhelfen, dass die Beziehung zu ihm unser Leben verändert. Nachhaltig, nicht nur für eine Stunde oder einen Tag. Nachhaltig. Ich habe in den vergangenen Jahren mir immer Silvester was vorgenommen und ich habe es mir oft auf einen Zettel aufgeschrieben und in einen Umschlag gepackt. Ich kam dann irgendwann beim Aufräumen des Zimmers, kam ich zu so einem Umschlag und dachte, was ist das für ein Umschlag? Mach mal auf. Und das war mein jahrealter Zettel, in der ich mir Dinge vorgenommen hatte, die ich an meinem Leben verändern möchte, die immer noch aktuell waren. Also ich gemerkt, du, das hast du damals schon aufgeschrieben? Das ist erstaunlich. Das hast du doch unlängst auch wieder aufgeschrieben. Dann 2006 hatte ich einen Kreuzbandriss, lag im Bett, hatte Zeit, mir Gedanken zu machen und habe mir gesagt, nee, dieses Jahr Silvester nimmst du dir nichts vor. Ich will so bleiben, wie ich bin. Auch nicht wirklich. Ich habe mir vorgenommen, jeden Abend, ich bin ein absoluter Morgenmuffel, ich muss morgens überlegen, wie meine Frau heißt. Nee, so schlimm ist nicht. Aber ich bin ein Nachtmensch, ich kann da sehr gut denken. Das ist meine beste Zeit am Tag. Und ich nehme mir Zeit, ganz bewusst, abends ein Tagebuch zu führen. Da schreibe ich nicht rein, oh, bin heute zur Schule gefahren, bin wieder nach Hause gefahren. Sondern ich schreibe Gedanken rein. Gedanken und Gefühle, die mich am Tag beschäftigt haben. Danach lese ich bewusst in der Bibel. Manchmal lange Passagen, manchmal kurze Passagen. Lass es auf mich wirken und bete. Nicht als Einschlafhilfe, sondern konzentriert. Und das Erstaunliche, ich mache das jetzt 1 Jahr und 3 Monate oder knapp über 2 Monate. 1 Jahr, 2 Monate. Und ich habe beobachtet, wie Gott dadurch, dass ich den Kontakt zu ihm gepflegt habe und gesucht habe, mein Leben Stück für Stück verändert hat. Nicht perfekt. Ich bin auf dem Weg. Ich habe einen Anfang genommen und die weite Strecke liegt noch vor mir. Und ich möchte Ihnen Mut machen, auch sich hinterfragen zu lassen, sich fragen zu lassen, wie sieht's aus mit der Liebe untereinander? Die Nähe Gottes suchen und ihn darum bitten, dass er in ihrem Leben Dinge verändert, dass er ihnen weiterhilft, dass er die Liebe schenkt, dass die Früchte des Geistes in unserem Leben, in ihrem Leben und in meinem Leben sichtbar werden. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Amen.